Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus dem Auferstehungsbericht nach Matthäus, Matthäus 28. Aber der Engel antwortete den Frauen, die zum Grabe kamen, um Jesus zu suchen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, da der Herr gelegen hat. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das junge Volk, das sieht gerne in die Zukunft nach vorne. Und die alten Leute, die sehen gern rückwärts und haben es mit den Erinnerungen. Da das meiste Jungvolk nun heute gar nicht da ist und ich notorisch alt bin, habe ich das Recht, meine Predigt mit einer Erinnerung anzufangen. Mit der Erinnerung an meinen schönsten Ostergottesdienst. Es sitzen vielleicht Leute hier, die ihn mitgemacht haben. Das war der Ostergottesdienst im Jahre 45. Ich möchte am liebsten wissen, verzeihen Sie, es ist nicht unliturgisch, aber darf ich mal fragen, sind hier Leute, die das mitgemacht haben, noch 45 tatsächlich? Da war das Haus zerstört und der einzige Raum, der noch notdürftig brauchbar war, war ein Kellerraum. Aber die Decke war auch so hinten eingedrückt. Da, wo es ganz niedrig war, da kauerten wie Frösche so ein paar übrig gebliebene Jungs. Und davor, größer war der Raum nicht, saßen auf abenteuerlichen Bänken und Stühlen, die wir aus den Trümmern gefischt hatten, etwa 40 Leute. Und das Festlichste war ein wackeliger kleiner Tisch, unser Altar, auf dem ein blühender Forsythienstrauß stand. Der Posaunenchor wurde dargestellt durch einen Trompetenblasen und Oberreichsbahnrat, der unsere Musik geleitet hat. Die haben immer natürlich die mitgemacht. Über uns waren Trümmer, hier war alles kaputt. Und um uns rum waren Trümmer und in uns drin waren Trümmer. Und wir litten bitterlich Hunger. Und in diese Situation hinein, die Botschaft: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, mir unvergesslich. Wir verstanden auf einmal alle den schönen Satz von Kierkegaard, den ich so gern habe. Sie wissen, wer Kierkegaard ist, ein Philosoph, ein dänischer Schriftsteller und so weiter. Der hat gesagt, es muss ja einmal alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Wissen Sie, in dem Dreck. Es muss ja einmal alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Man sagt uns heute so oft, wir sollten das Evangelium mehr der Zeit anpassen und dem Denken der Menschen. Ich meine, die Zeit und die Welt sollte sich vielmehr endlich der einen großen Tatsache anpassen, dass Jesus von Toten auferstanden ist. Das ist Unglück der Welt, dass es nicht tut. Was sollen wir hier anpassen? Lieben Freunde, der Welt ist nicht zu helfen, davon bin ich überzeugt. Da wollen wir wenigstens versuchen, unser Leben dieser Tatsache anzupassen, dass Jesus Christus von Toten auferstanden ist. Der Gekreuzigte, nicht, steht immer hier so, Jesus, der Gekreuzigte, von den Toten auferstanden ist. Ah, Gott gebe, dass wir unser Leben dieser gewaltigen Tatsache anpassen. Und darum wollen wir heute Morgen jetzt im Geist mit diesen Frauen, die am ersten Ostermorgen in der Frühe hinausgegangen sind zum Grabe Jesu, wir wollen im Geist mit diesen Frauen gehen. Zum Garten des Josef von Arimathea. Am Ende des Parks, seine Felswand ist und da war eine Reihe Grabhöhlen. Und wir wollen mit diesen Frauen dieses leere Grab Jesu ansehen. Ich möchte das in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen. Die leere Grabeshöhle. Ich schreibe das als Überschrift über den Text und die Predigt. Die leere Grabeshöhle. Und wir wollen wieder drei Teile haben dazu, nicht? So zur allgemeinen Orientierung. Die leere Grabeshöhle. Erstens, haben Sie Fantasie? Sehen Sie das vor sich? Den Garten im Morgenschein, nicht? Und die Felswand unter diese dunkle Höhle. Sie ist wie ein aufgerissener Rachen. Sie ist wie ein aufgerissener Rachen des Todes. Diese Höhle. Ein aufgesperrter Rachen des Todes. Allerdings, ich muss sagen, ein bisschen lächerlicher Rachen. Denn dieser Rachen des Todes, der hatte eine ganz große Beute geschnappt, den Sohn Gottes. Aber er hat diese Beute nicht festhalten können. Sie ist ihm entgangen. Und dass ich so sage, jetzt liegt dieser aufgesperrte Rachen des Todes etwas dümmlich und überflüssig im Morgensonnenschein des Ostertages da. Dieser aufgesperrte Rachen des Todes erinnert mich an eine Geschichte aus den Apokryphen. Wissen Sie, was die Apokryphen sind? Es gibt Apokryphen des Alten Testaments, die stehen in manchen Bibeln. Von denen sagt Luther, diese Bücher seien der Bibel nicht gleich zu achten, aber gut und nützlich zu lesen. Es waren religiöse Schriften, die in der Synagoge Israels verwahrt wurden, aber sie wurden im Gottesdienst nicht vorgelesen. Sie gehörten nicht zum Kanon des Alten Testaments. In diesen Apokryphen ist eine Geschichte von Tobias. Tobias ist ein junger Mann, der eine weite und gefährliche Reise macht und dabei von einem Engel Gottes begleitet wird. Und da kommt er an den großen Fluss Tigris. Und wie das dann so ein junger Mann macht, der stürzt auf das Wasser zu, setzt sich hin, streift seine Sandalen ab und hängt erstmal seine etwas heiß gelaufenen Füße in das kühle Wasser. Und dann kommt auf einmal ein Riesenraubfisch angeschwommen, kann ich gar nicht sagen, angeschossen, sperrt seinen Rachen gegen ihn auf und der Tobias brüllt nur in Todesangst seinem Engel zu, O Herr, er will mich fressen. Und dann ruft der Engel ihm zu, fass ihn bei den Floßfedern und zieh ihn heraus. Und der Tobias, beherzt wie er war, packt ihn und reißt ihn ans Ufer. Und da heißt es in den Apokryphen wirklich, da zappelte er vor seinen Füßen. Ich habe im Geist den aufgerissenen Rachen dieses Raubfischs da liegen sehen. Dieser enttäuschte Rachen, der Beute machen wollte und jetzt ist er selber zur Beute geworden. Und meine Freunde, genau so, ich sag was sehr Großes, ist es mit dem aufgesperrten Rachen des Todes, diesem Grabe Jesu. Doch Herr ist wahrhaftig auferstanden, da hat der Tod Beute machen wollen. Und die Beute ist ihm nicht nur entgangen, sondern der Tod ist zur Beute geworden. Ich fürchte, dass die Christenheit gar keine Ahnung mehr hat, was die Osterbotschaft bedeutet. Nicht nur, dass da vor 2000 Jahren einer dem Tode entging, sondern dass dieser Feind Gottes unter Menschen, der Tod, zur Beute geworden ist. Luther sagt das also wundervoll in dem einem Lied, das so schwer ist in der Melodie, dass man es nicht singen kann, ohne dass es ein großes Durcheinander gibt. Ein Spottertod ist worden. Ein Satz ist das. In einer Welt, wo man nicht mehr weiß, wohin mit den Friedhöfen, wissen Sie? Wo der Leichengeruch drüber liegt. wo wir schon das Morden für morgen grandios vorbereiten, nicht? Zahlen dafür, für das Morden von morgen in allen Völkern der Erde. Leichengeruch über der Erde. Und da steht die Christenheit und sagt, der Tod ist eine Beute geworden. Ein Spottertod ist geworden. Dieses Lied von Luther ist herrlich. Wer da sagt, so feiern wir das große Fest, das hohe Fest, voll Freude und voll Wonne. Sie müssen mal selber nachlesen. Verzeihen Sie, ich wollte es auswendig zitieren, aber entschuldigen Sie bei einem alten Mann. Christ lag in Todesbanden für unsere Sünd gegeben. Der ist wieder erstanden. Es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen. Das Leben, das behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen. Der Tod ist Beute geworden. Also meine Freunde, ich weiß nicht, ob ich es deutlich sage. Ich weiß, dass ein Weltmensch am Ostermorgen da steht und sich hinterm Ohr kratzt und sagt, kann man sowas glauben, dass da einer von Toten gekommen ist? Das ist doch so eine fragwürdige Sache, selbst die Theologen, die reden da so allerhand Riebelrabel drumherum. Kann man das glauben? Lassen wir es den Pastoren und fahren wir ins Siebengebirge, zumal die Sonne scheint. Lass sie fahren, lass sie fahren. Wenn ein Mensch geöffnete Augen bekommen hat und Jesus, den Gekreuzigten, erkannt hat und sein Eigen geworden ist, der begreift, was für ein unerhörter Sieg die Auferstehung war. Er begreift es deshalb, weil das nämlich in unser eigenes Leben dann einschneidet. Als ich mich bekehrte, bekam ich Teil am Siege Jesu. Denn Jesus sagt seinen Leuten, ich lebe und ihr sollt auch leben. An einem Friedhof in Kettwig steht, der Tod ist die Türe zum Leben. Mors porta vitae. Meine Freunde, wer Jesus gehört, der ist schon durch diese Tür zum Leben gegangen. Der hat das Leben, das ewige Leben. Der große Dulder hier im Alten Testament, der den auferstandenen Heiland im Geist sah und an ihn glaubte, sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und meine Augen werden ihn schauen. Und das bezeuge ich mit, das ist meine hundertprozentige Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich pfeife auf Dogmen und Lehren, darum geht's nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und meine Augen werden ihn schauen. Oh, meine Freunde, wie herrlich hat der Paul Gerhard das gesagt, dass einer, der Jesus angehört, durch sein Blut gereinigt ist von Sünden, dass über den der Tod keine Macht mehr hat. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gegangen, dann nimmt es mich auch mit. Er reiße durch den Tod. Wie wird ihr Sterben mal sein, meine Freunde? Wir kommen ja alle mal dran. Dann sagen können, er reiße durch den Tod. Durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiße durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Wie hat der große Komponist Johann Sebastian Bach im Grund den Tod verlacht? Wissen Sie, sein letztes Wort von Johann Sebastian Bach, sein letztes Wort war, wie sollte ich zweifeln, einzugehen in die ewigen Hütten? Das ist für eine Verspottung des Todes, nicht? Wie soll ich zweifeln, einzugehen in die ewigen Hütten? Und der Erfinder der weiblichen Diakonie, der Gründer des ersten Diakonissenhauses, Theodor Fliedner, der hat als letztes, als er, wie man sagt, starb, er starb aber nicht, ein Wort nur gesagt. Das finde ich grandios. Als er tot nach seinem Herzen griff, da sagt er, Todesüberwinder! Und dann schloss er die Augen und stand vor seinem Herrn. Todesüberwinder! Das geht mich heute was anders, aber 2000 Jahren der Herr Jesus den Tod zur Beute gemacht hat. Aber ich möchte ganz deutlich sagen, dass dieser Trost vom überwundenen Tode nur denen gehört, die diesem Herrn anhangen und ihm gehören. Diese Welt hat keinen Trost. Die Bibel sagt, dass sie in Tod geht und in einen zweiten Tod, ins ewige Verderben. Und darum bitte ich Sie von Herzen, lassen Sie sich nicht mal leicht christlich berieseln, sondern machen Sie mit dem, der am Kreuz Sie erkauft hat und der von Toten auferstand und Sie erretten will, machen Sie auch ernst mit ihm, mit diesem Herrn Jesus Christus. Und nun ein zweites. Wir wollten die Grabeshöhle ansehen. Sie sagte, sie ist wie ein aufgesperrter Rachen. Den zweiten Teil, den überschreibe ich, hier ist was los, aber, Pünktchen, Pünktchen, hier ist was los, aber, Sie kennen doch den Ausdruck, hier ist was los. So Kirmes, wissen Sie, wo es doll zugeht, sagen die Leute, Mensch, da ist was los, nicht? Im Weiglerhaus, Sonntagnachmittags, wenn so 700 Jungs hier sind, da ist auch was los, kann ich Ihnen sagen. Da wird bei mir schließlich alles los am Abend. Meine Freunde, wörtlich, wörtlich kann man dieses Sätzchen hier vor dem Grabe Jesu sagen, vor dieser Grabeshöhle. Hier ist was los. Oder besser, ich habe es falsch gesagt, hier ist einer los. Nämlich der Sohn Gottes los von den Banden des Todes. Es gibt in der Pfingstpredigt Petrus so einen schönen Satz, er sagte, es war unmöglich, dass er sollte vom Tode gehalten werden. Gott ist ein Gott, der nicht den Tod will, sondern das Leben will. Er erweckt seinen Sohn. Es war unmöglich, dass er sollte vom Tode gehalten werden. Erkennen wir Gott, meine Freunde. Aber weil Jesus los ist, darum war an dem Grab auch etwas los. Wenn Sie mal die Ostergeschichten lesen, da war was los. Da rannten Kriegsknechte weg und ließen in der Eile ihren Spieß und ihren Helm zurück. Dolles Bild. Dann kommen Frauen angerannt und stehen staunend und erschrocken rum. Dann kommen zwei Apostel, Petrus und Johannes, richtig in Endlauf, richtig im Wettlauf. Der Johannes buchtet vor, aber geht nicht rein. Da braust der Petrus an ihm vorbei, rennt in die Grabeshöhle rein, sieht niemand, nicht? Dann erstreten Engel auf, reden mit Menschen. Aber was los, meine Freunde? Was los? Und doch, es war ein ganz, ganz öder Ort. Und zwar deshalb, weil er selber, Jesus, nicht da war. Und nun will ich Ihnen was sagen, Sie können Ihr Leben lang hinrennen, wo was los ist. Und Ihr Herz wird leer bleiben. Und Ihre Seele wird verschmachten, weil er nicht da ist. Er, Jesus. Gott ist die Quelle des Lebens und er gibt seinen Sohn, den gekreuzigten und auferstandenen. Ist die einzige Quelle des Lebens in der Welt. Wie könnte unsere Seele satt werden, wo was los ist, wenn er nicht da ist? Aber meine Freunde, es war nicht nur was los an Unruhe. Sehen Sie, ich glaube, dass dieser Garten des Josef von Arimathea wunderschön war. Wunderschön. War ein reicher Mann. Der konnte sich ein paar anständige Landschaftsgärtner leisten. Da waren die herrlichsten Rasenflächen und Baumgruppen und Beete. Da blühten Rosen und Lilien, was weiß ich alles. Oder Tulpen jetzt, nicht? Und doch war es ein öder Platz. Ein öder Platz. Weil er nicht da ist, Jesus. Und Sie werden diesen Sommer ausschwärmen, nicht wahr? Vom Nordkap bis Mallorca in Ferien, nicht? Ich kriegte gerade eben eine Karte in die Hand gedrückt von einem unserer Freunde. Wo ist er? Ascona, nicht? Das Laufmädchen unserer Metzgerei sagt, ich fliege nach Casablanca in Ferien. Nein, aber das wollen wir eigentlich nicht. Verstehen Sie? Und ich will ihn, da kommen wir ja nicht mehr mit, nicht? Und ich sehe, oh, die Welt ist schön, aber alle Herrlichkeit der Welt ist öde. Das zeigt sich ja an Menschen heute. Sehen Sie leeren Herzen, leeren Gesichter? Alle Herrlichkeit ist öde, wenn er nicht da ist, Jesus. Warum verzweifeln die Menschen in der Öde ihres Daseins? Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Ach, sehen wir uns um dann im Grab, schauen wir doch rein. Da schimmert was weiß in der Grabeshöhle, was liegt denn da? Ach, die Leintücher, in die Jesus gewickelt war. Meine Freunde, da muss ja ein Theologenherz aufjauchzen. Denken Sie mal, was für Reliquien das sind. Die Leintücher, in die Jesus gewickelt war. Da lässt sich ein toller religiöser Laden mit aufmachen, nicht? Ein toller religiöser Laden mit aufmachen. Und Tatsim hat ihn aufgemacht. Sie denken jetzt alle, Turiner Grabtuch, das soll ja eins von diesen Grablinnen sein. Und es ist nicht zu zählen, wie oft mich Leute gefragt haben, Pastor Busch, was halten Sie vom Turiner Grabtuch? Dann habe ich gesagt, gar nichts. An Verstorbenen hat man gerne Erinnerung. Aber Jesus lebt ja. Da interessieren mich keine Reliquien. Nein, da interessieren mich keine Reliquien. Aber ihn selber möchte ich haben. Ihn, den Lebendigen, sucht meine Seele. Ah, lieben Freund, der größte Kultus ist öde, wenn der Lebendige nicht da ist. Meine Freunde, was ist los dann im Grab? Da war sogar religiös was los. Denken Sie, an dem Grab wurde die ganze Zeit von Jesus geredet. Da haben die Leute ja nicht faule Witze erzählt, da, nicht? Sondern sie haben die ganze Zeit von Jesus geredet. Die Engel reden von Jesus, die Frauen reden von Jesus, die Kriegsknechte, alles redet von Jesus. Und doch ist es trostlos öde, denn er selber ist nicht da. Und nun packt mich, als ich in meiner Vorbereitung hier an die Stelle gekommen war, ein Schrecken. Es kann also Gottesdienste geben, wo man von Jesus redet, im Lied, am Altar, in der Schrift verlesen, in der Predigt. Und er selber ist nicht da. Das ist die Angst meines Pfarrerlebens. Dass man predigt und von Jesus redet und er ist nicht da. Kann ich träumen von. Dann bleiben die durstigen Seelen leer und die hungrigen Seelen matt. Trotz der besten Predigt. Dann geht's den Menschen wie der Maria Magdalena, als alles verlaufen war am Grabe, da blieb sie allein da knien und weinte. Und da kamen Engel, wollte sie trösten, hat sie weggeschoben. Mich hat noch kein Engel getröstet, da kam ein Engel, wollte sie trösten, schiebt sie weg und sagt, ich muss Jesus selber haben, ich muss Jesus selber sprechen und ich weiß, es wird geschehen, es wird ihm das Herz brechen. Es war was los an dem Grabe und doch öde, er war nicht da. Ach, es war was los, da kam schließlich ganz bestimmt eine Kommission von den hohen Priestern, um die Sache zu untersuchen. Das gehört in der Menschheit immer dazu, dass die Kommission am Schluss kommt und die Geschichte untersucht. Und sie haben sie genau untersucht, denn in der ganzen Bibel wird nie der Quatsch behauptet, dass die Leute gesagt hätten, das Grab war nicht leer. Da ist erst die Moderne draufgekommen auf so einen Unsinn, nicht? Das haben sie auf theologischen Lehrstühlen der Gegenwart ausgeheckt. Die Schriftgelehrten haben keine Sekunde gesagt, das Grab wäre nicht leer gewesen. Das haben sie genau untersucht. Aber sie fanden ihn nicht. Meine verehrten Freunde, die Vernunft des Menschen hat um Jesu Grab viel rumgeschnüffelt und nachher viel Tinte über die Geschichte verspritzt. Aber da bleiben die Herzen leer, weil sie ihn nicht gefunden haben. Ihn selber. Und nun will ich was sagen, ich wünsche ihn von Herzen. Ich wünsche ihn von Herzen, dass sie Jesus selber treffen in diesen Tagen. Denn lebendig ist er lebendig, kann er ihn doch begegnen. Kann doch mit ihm reden, kann es doch rufen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich wünsche ihn, dass sie eine Begegnung mit ihm haben, so wie sie einer geschildert hat in der Bibel. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Für wen gilt das nicht? Das gilt auch für uns alle, nicht? Siehe, um Trost war mir sehr bange. Aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst meine Sünden hinter dich zurück. Das ist wahre Ostererlebnis. Nicht? Du, Lebendiger, hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Wir wollten an Jesu Grabeshöhle sein, nicht wie ein aufgesperrter Rachen. Ist was los, aber doch öde, weil er nicht da ist. Und lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Ich möchte Ihnen zum Schluss eben einen lieblichen Zug in dieser Geschichte zeigen. Schauen wir noch mal in die Grabeshöhle. Schauen Sie hinein. Ich sagte schon, da liegen die Grabtücher. Und nicht etwas Wunderliches, dass die Bibel ein paar Mal betont, dass diese Grabtücher nicht aussahen wie wahrscheinliche Betsy, die waren ganz rasch aufgestanden und hierher gerast, um dort zurechtzukommen. Das Bett machen wir heute Mittag, nicht so etwa. So sah das da nicht aus, sondern die Grabtücher waren wundervoll zusammengelegt an einen Platz. Und das Stirntuch besonders, da hat einer aufgeräumt, da hat eine Ordnung gemacht. Das wird ausdrücklich betont. Sehen Sie, diese Grabtücher hatte der Josef von Arimathea und der Nikodemus mit Liebe besorgt. Und nun hat der Auferstandene diese mit Liebe besorgten Tücher mit Achtung und Liebe behandelt. Finde ich erstaunlich. Denken Sie mal, da wird der Tod besiegt, noch nie geschehen. Da reißt ein Engel den Felsblock vom Grabe weg. Da steht der Herr auf, da sinken Kriegsknechte in Ohnmacht, dass ihre Speere klappern zu Boden fallen. Und der Heiland kümmert sich um die Leintücher. Da bleibt im Moment der Atem weg, ne? Kümmert sich um die Leintücher. Und ich halte das für furchtbar wichtig. Da wird nämlich deutlich, wo dem Herrn Jesus auch eine kleine Liebe erzeigt wird, da hat er darauf geantwortet und hat diese Liebe wichtig genommen und sie beachtet. Sehen Sie, da hat er mal 10 Aussätzige geheilt, tyrannenlos, aber einer kehrt um und dankt ihm. Und dann nimmt Jesus ganz wichtig und geht nochmal drauf ein, nur weil einer Danke gesagt hat. Da ist eine Frau, eine arme Frau, die nimmt ein Parfümfläschchen mit Rosenöl und schüttet es über ihn. Und dann meckern sie alle. Wie kann sie so einen Unsinn machen? Und er nimmt sofort in Schutz. Oder ob da Nikodemus für teures Geld köstliche Linnen kauft. Der Herr Jesus reagiert darauf. Er nimmt diese Liebe an. Ob Sie was für ihn tun? Haben Sie was für Jesus schon mal getan? Haben Sie was für Jesus getan? Er nimmt das auf. Er beachtet das. Er beachtet das mit Respekt und Liebe und Aufmerksamkeit. Was ist das für ein wundervoll zarter Zug an unserem Heiland? In dem Tumult der Ostergeschichte die aufgeräumten Grabtücher. Wenn der Herr Jesus mit solcher Zartheit eingeht auf jede Liebe, die ihm erwiesen wird, was meinen Sie wohl, wie er eingehen wird darauf, wenn ein zerbrochenes Herz zu ihm schreit, wenn ein verwundetes Gewissen, das mit Schuld beladen ist, zu ihm ruft, ob er nicht Rettung geben kann? Wenn ein Mensch, der von der rohen Welt überfahren und verwundet, betrübt ist, zu ihm stöhnt, wie er das erst aufnehmen wird? Er lebt doch. Oh, der Herr Jesus ist ein guter Hirte, der nie routinemäßig handelt. Nie routinemäßig. Auch unsere Liebe wird allmählich routinemäßig. Jesus ein guter Hirte. Aber ich muss jetzt schließen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen. Doch Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so eine große Botschaft. Und nun achten wir doch darauf, dass wir, wenn sowas Herrliches geschieht, nicht irgendwo daneben stehen. In der Wüste, wo die Wasser doch rauschen. Und wir stehen in der Wüste. Achten wir darauf, dass wir nicht daneben stehen, sondern dass dieser auferstandene Heiland uns hineinzieht in seine Wundergeschichte und in seinen Reichtum und in sein Leben. lassen sich selber sagen, ich lebe und du sollst auch leben. Wir wollen beten. O Herr, unser Herz ist so eng und unser Sinn so verfinstert und unsere Augen so blind, dass wir so schlecht verstehen, was da geschehen ist, was das für die Welt und für uns bedeutet. Ergib uns doch einen Sinn, der daran forscht und der sich von dir führen lässt, von einer Klarheit zur anderen. Amen.